NZZ Geopolitik.
Ja, das war ein großer Schock für alle Panda-Freunde in Japan.
据了解，按照中日有关协议。
Die beiden Panda-Schwestern, Xiao Xiao und Lei Lei, werden Japan sofort verlassen müssen, erklärt der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Ende Januar. Die Pandas würden aus dem Tokioter Ueno Zoo zurück nach China geholt. Zurück? Naja. Die beiden Pandas sind eigentlich in Japan geboren und die letzten beiden Pandas in Japan überhaupt. Der Sprecher des Außenministeriums fügt zwar an, Chinas Freunde in Japan seien jederzeit willkommen, die Pandas zu besuchen. Doch das ist wenig Trost. Tausende Menschen versammeln sich beim Tokioter Zoo, um sich von den beiden Pandas zu verabschieden. Es sind sehr emotionale Szenen.
My God, this is so sad. I lost him, you know, one part of my heart actually.
Nicht nur die Wärterinnen brechen in Tränen aus, auch viele Besucher. Und dann am nächsten Tag in China. Am Tianfu International Airport in Chengdu in der Provinz Sichuan. Die kostbare Fracht wird ausgeladen, die Container streng überwacht, sorgfältig verladen. Und die Pandaschwestern in einen Nationalpark im Südwesten Chinas gebracht. Nun, es geht eben nicht einfach um zwei Pandas. Es geht um viel mehr. Denn Pandas werden von China traditionell als Botschafter der Freundschaft verliehen. Werden sie zurückgeholt, dann ist die Beziehung in Schieflage. Man kann auch sagen, wenn China Japan die letzten beiden Pandas wegnimmt, dann ist das eine Art gelbe Karte an Japan. Oder wie würdest du das beschreiben, Alexandra?
Also China nutzt den Abzug der Pandas, um seinen Unmut gegenüber Japan unmissverständlich zu signalisieren. Auslöser der aktuellen bilateralen Verstimmung war eine Äußerung von der japanischen Premierministerin Takaichi im November zu einem möglichen Zwischenfall um Taiwan, auf die China in den vergangenen Wochen ungewöhnlich scharf reagiert hat. Dass die Pandas nun ersatzlos zurückgeholt werden, ist jedoch mehr als eine kurzfristige Reaktion. Es ist Ausdruck einer tiefen Krise und struktureller Spannung zwischen Japan und China.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlin Oehler. Seit November schaukeln sich die Spannungen hoch. Japan und China liegen sich in den Haaren. Was das mit der neuen Sicherheitspolitik Japans zu tun hat und der Rivalität der Großmächte in der Pazifikregion, bespreche ich heute mit Alexandra Sakaki. Sie forscht zu Außen- und Sicherheitspolitik in Japan und in Ostasien bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Hallo Alexandra, ich grüße dich nach Berlin.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung in den Podcast.
Lass uns zuerst nochmal über diesen Startpunkt, den Auslöser dieser Krise sprechen. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Alles begann am 7. November letztes Jahr.
Genau.
Japans da noch ganz frische Premierministerin Sanae Takaichi steht im Parlament und bekommt eine hypothetische Frage gestellt. Ein Abgeordneter fragt, was Japan im Falle einer chinesischen Marineblockade von Taiwan tun würde. Sie sagt ganz ruhig und schlicht, ein chinesischer Angriff auf Taiwan könnte für Japan eine, Zitat, existenzbedrohende Situation darstellen. Alexandra, was heißt das im Klartext?
Ja, das ist ein spezieller Terminus, existenzbedrohende Situation, der im Zusammenhang mit Japans Friedensverfassung und der Debatte darum steht. Und nach derzeitiger Verfassungsinterpretation darf Japan in einer Situation, die existenzbedrohend ist, kollektive Selbstverteidigung ausüben. Das heißt, Japan dürfte gegenüber Partnerländern Unterstützung leisten.
Mhm. Über diesen Begriff kollektive Selbstverteidigung stolper ich irgendwie immer noch.
Ja, die große Frage dabei ist, meinte sie Taiwan, also Unterstützung gegenüber Taiwan? Meine Interpretation dieser Debatte von Takaichi ist, dass sie Unterstützungsleistungen gegenüber den USA meinte. Mhm. Also wenn die US-Truppen in einer Taiwan-Krise eingreifen würden, dass Japan diese US-Truppen beispielsweise schützen dürfte.
Ja.
Darum ging es ihr, glaube ich, im Kern.
Aber ist denn diese Aussage von Takaichi neu? Also schlägt sie da ganz neue Töne an?
Japan führt diese Debatte über kollektive Selbstverteidigung und die Unterstützung gegenüber Partnern schon seit 2014 oder 2015. Mhm. Damals, 2015, wurden Gesetze entsprechend erlassen, dass Japan eben diese kollektive Selbstverteidigung ausüben darf, wenn es zu Krisen in der Region kommt. Also zum Beispiel einer Krise um Taiwan oder auch um Nordkorea. Eigentlich war das in den Debatten immer völlig klar. Und gerade was Taiwan angeht, haben tatsächlich auch verschiedene Politiker, ehemalige Premierminister beispielsweise, schon betont, dass eine Krise um Taiwan auch eine Krise für Japan ist.
Mhm.
Das, was neu ist, ist, dass Takaichi den Bezug zwischen kollektiver Selbstverteidigung und einer Taiwan-Krise ganz konkret angesprochen hat. Es war immer implizit in den Debatten, aber eben nicht so konkret angesprochen durch einen Premierminister.
Ist es denn auch ungewöhnlich für Japan insofern, weil es ja, sagen wir, historisch gewachsen oder traditionell immer diese pazifistische Nachkriegsidentität gab, die auch in der Verfassung festgehalten war, die den Verzicht auf Krieg eigentlich festschrieb? Hat sich da was verändert?
Ja, tatsächlich ist Japans Sicherheitspolitik in einem großen Wandel inbegriffen, vor allen Dingen seit 2022. Die aktuelle japanische nationale Sicherheitsstrategie spricht von dem schwierigsten und komplexesten Sicherheitsumfeld seit 1945.
Mhm.
Man muss bedenken, dass Japan in seinem unmittelbaren Umfeld drei Nuklearmächte hat. Da ist einmal China natürlich, das massiv aufrüstet und das sich auch aggressiv im Süd- und Ostchinesischen Meer zeigt. Dann ist da Nordkorea, das auch kontinuierlich seine Nuklear- und Raketenprogramme verfolgt.
Mhm.
Und als dritte Nuklearmacht ist auch Russland da, das die gemeinsamen militärischen Aktivitäten mit China um Japan herum verstärkt hat.
Mhm.
Zudem kommt noch dazu, dass auch Russlands Vorgehen in der Ukraine in Japan nochmal die Bedrohungswahrnehmung verstärkt hat. Es gab den berühmten Satz des ehemaligen japanischen Premierministers Kishida, der gesagt hat, was in der Ukraine geschieht, kann eben auch in Ostasien geschehen.
Und diese geballte Unsicherheit in der Region löste quasi diesen neuen sicherheitspolitischen Kurs in Japan aus.
Genau, also das, was wir sehen, ist, dass Japan immer mehr sicherheitspolitische Reformen beschleunigt. Man könnte sagen, dass Japan auch seine eigene Zeitenwende durchläuft.
Mhm.
Japan hat sein Verteidigungsbudget massiv erhöht. Es hat die Zusammenarbeit mit den USA intensiviert. Es hat neue militärische Fähigkeiten angeschaffen, insbesondere sogenannte Gegenschlagsfähigkeiten. Das sind Raketen, mit denen Japan auch gegnerische Ziele ins Visier nehmen kann.
Mhm.
Und diese Dinge hat Japan eben in den letzten Jahren massiv vorangetrieben.
Ja. Und jetzt noch mit einem klaren Mandat. Takaichi hat ein klares Mandat der Bevölkerung auch. Also ihre Partei hat eine Supermehrheit geholt bei den Parlamentswahlen kürzlich. Also die Japanerinnen und Japaner stimmen für eine schärfere sicherheitspolitische Agenda. Dazu gehören eben auch eine Stärkung des Militärs, kann man sagen.
Premierministerin Takaichi steht ganz klar für den Kurs, den Japan seit 2022 eingeschlagen hat. Sie möchte diese sicherheitspolitischen Reformen weiter vorantreiben. Und in dem Wahlergebnis sieht man schon auch, dass ein großer Teil der japanischen Bevölkerung dies befürwortet. Es ging bei der Wahl natürlich nicht nur um Sicherheitspolitik, auch Wirtschaftspolitik stand im Zentrum.
Mhm.
Und es ging auch darum, dass Premierministerin Takaichi als starke Führungspersönlichkeit wahrgenommen wurde und die Opposition sehr zersplittert war. Aber Die Bevölkerung steht grundsätzlich in großen Teilen zumindest hinter diesem sicherheitspolitischen Kurs. Man ist sich in Japan sehr klar, dass es die Bedrohungslage für Japan sehr schwierig und komplex ist. Ja.
Wie stark ist denn die japanische Armee Stand jetzt, respektive mit den Plänen, die Takaichi verfolgt, also so im Vergleich zu anderen Staaten in Ostasien?
Japan hat ein sehr starkes Militär, das aber sehr stark auch auf die Zusammenarbeit mit den USA angewiesen ist. Das muss man ganz klar sagen, dass Japans Stärke nur im Verbund mit den USA gedacht werden muss. Nichtsdestotrotz, auch wenn Japan aufrüstet, was man sieht in der Region ist, dass China um ein Vielfaches mehr aufrüstet. Mittlerweile betragen die chinesischen Rüstungsausgaben, die offiziellen, etwa das Fünffache von Japan. Das heißt, das Kräfteverhältnis hat sich in den letzten Jahren immer mehr zugunsten Chinas entwickelt.
Gut, also gar nicht erfreut waren die Chinesen über Takaichis Aussage im Parlament zu Taiwan. So viel ist sicher. Die Reaktion aus Peking kam postwendend. Schauen wir uns diese Eskalationsspirale nun etwas genauer an, Alexandra. Zunächst war Chinas Reaktion rhetorisch und auf diplomatischem Parkett.
Ja, richtig. Also Chinas Reaktion setzt sich zusammen aus scharfer Rhetorik, aber eben auch einer Fülle an Druckmitteln. Zunächst einmal hat China gesagt, dass diese Äußerung Takaichis eine Einmischung in innere Angelegenheiten war. Mhm. Ein chinesischer Diplomat ging so weit, dass er die Enthauptung Takaichis in sozialen Medien forderte. Der Außenminister Chinas hat sich seitdem immer wieder zu Wort gemeldet und den Rückkehr des Militarismus in Japan an die Wand geschrieben. Er zog Parallelen zu Japans imperialer Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg. Und diese Vorwürfe hat China auch international vorgebracht, also zum Beispiel gegenüber dem UN-Generalsekretär oder zuletzt auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm. Japan hat natürlich dieser Darstellung des Militarismus widersprochen und dagegen protestiert.
Also China versucht da so ein altes Ressentiment aufzugreifen, oder? So eine historische Last, die da in diesem Raum noch vorhanden ist, eben dass damals Japan an der Seite von Nazi-Deutschland Schrecken über Ostasien brachte.
Ja, das ist richtig. China versucht, dieses Bild wiederzubeleben eines aggressiven Japans. Meine Beobachtung ist aber, dass Chinas Bild von Japan, das es da versucht zu zeichnen, international nicht auf allzu große Resonanz stößt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das eben der Versuch, dieses Bild wieder aufleben zu lassen.
Okay. Aber sagen wir mal, diese Reaktionen, die sind noch eben so auf dem rhetorischen, emotionalen, diplomatischen Parkett. Das ist, sagen wir mal, im üblichen Rahmen bei solchen Verstimmungen. Doch China belässt es ja nicht nur bei Worten. Die Eskalationsspirale drehte schnell weiter, auch in militärisches Säbelrasseln.
Das ist richtig. Wobei man sagen muss, die Drohung einer Enthauptung durch einen Diplomaten geht schon über das Übliche hinaus.
Ja, ist scharf.
Aber tatsächlich besorgniserregender für Japan ist das militärische Säbelrasseln. Also was man sieht, ist, dass China im Dezember seine militärische Präsenz in unmittelbarer Nähe um Japans Inselkette im Südwesten sehr verstärkt hat, einschließlich eines chinesischen Flugzeugträgers, von dem aus Übungsflüge durch Kampfjets durchgeführt wurden. Das chinesische Militär ist auch in der Nähe der Senkaku-Inseln durchgefahren im Ostchinesischen Meer. Das sind kleinere Inseln, um die sich Japan und China streiten. Mhm. Besorgniserregend war insbesondere ein Vorfall Anfang Dezember, als ein chinesisches Militärflugzeug offenbar ihr Feuerleitradar gegen japanische Kampfjets einsetzte.
Das bedeutet?
Also wenn dieses Feuerleitradar eingesetzt wird, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn jemand eine Schusswaffe anlegt und auf eine Person zielt. Mhm. Also das Risiko eines Schusses.
Das ist eine brandgefährliche Provokation gewesen.
Es ist brandgefährlich, genau. Mhm. Und das kann leicht eskalieren, es kann zu Missverständnissen kommen. Es kommt dann auch sehr auf die Reaktion der Piloten an, auf japanischer Seite. Also es ist durchaus gefährliche Situation.
Mhm. Okay. Also rhetorische Eskalation, militärisches Säbelrasseln und dann haben wir noch die Pandas.
Genau, die Pandas sind Teil eines Drucks, was kulturelle oder akademische Dinge angeht. Also was wir gesehen haben, ist, dass China auch kulturelle und akademische Austauschprogramme ausgesetzt hat oder eingeschränkt hat. Es wurden öffentliche Vorführungen von japanischen Filmen oder Anime ausgesetzt, Auftritte von Künstlern in China abgesagt, von großen J-Pop-Gruppen, Konzerte von japanischen Stars, Pokémon-Turniere etc. Also da wurde auch
die ganze Palette.
Genau, die ganze Palette abgesagt. Mhm.
Aber wie man liest, boykottiert China nicht nur kulturelle Güter aus Japan, sondern auch den Tourismus, also und damit Japans Wirtschaft.
Genau. China macht die größte Touristengruppe in Japan auf und China hat dann eine offizielle Reisewarnung für Japan herausgegeben und die Bürger aufgefordert, das Land zu meiden. Man argumentiert von chinesischer Seite, dass es hier um Sicherheitsbedenken für chinesische Bürger in Japan geht. Eine Darstellung, die sich allerdings von japanischer Seite und von Japan veröffentlichten Kriminalitätszahlen nicht sozusagen belegen lässt.
Das ist unglaubwürdig.
Ja, und chinesische Fluggesellschaften haben auch eine Vielzahl an Flügen zwischen Japan und China abgesagt, kostenlose Stornierungen angeboten. Also was man sieht, ist seitdem ein Einbruch der Touristenzahlen aus China.
Was ist der Effekt? Also was weiß man da?
Im Januar lag die Zahl der chinesischen Besuche in Japan um etwa 60% niedriger als ein Jahr zuvor. Und die japanische Tourismusbranche geht davon aus, dass dadurch in diesem Jahr die gesamte Touristenzahl in diesem Jahr seit der Corona-Pandemie erstmals wieder sinkt. Mhm. Und mit anderen Worten, das hat schon massive Auswirkungen auf die japanische Tourismusbranche.
Was Japans Wirtschaft sehr hart trifft, denn Tourismus ist ja ein ganz wichtiger Einkommenszweig. Gibt es noch andere Bereiche, wo China jetzt Druck macht?
Also ein weiterer Bereich sind Exportbeschränkungen für seltene Erden und für Dual-Use-Güter. Das ist ja ein Mittel, was vor allen Dingen seltene Erden, was China jetzt schon öfter international genutzt hat. Mhm. Und es möchte damit natürlich strategisch wichtige seltene Erden und Dual-Use-Güter nach Japan, dadurch, dass es die einschränkt, versuchen, Japans Wirtschaft direkt zu schwächen und auch seine technologische oder militärische Entwicklung behindern.
Genau, also wenn es um seltene Erden geht, ist immer große Anspannung zu erwarten bei denen, die diese seltene Erden natürlich brauchen aus China, als quasi Monopolist dieser kritischen Rohstoffe.
Genau.
Gut, aber was ich mich frage, Alexander, wenn ich jetzt das höre, oder diese verschiedenen Bereiche, also China nutzt die wirtschaftliche Abhängigkeit in der Krise als politisches Druckmittel, ebenso wie Kulturboykotte, die Panda-Diplomatie im Rückwärtsgang oder eben das militärische Säbelrasseln. Wie reagiert denn Japan auf diese verschiedenen Maßnahmen?
Japan hat derartige Druckkampagnen von China schon länger erfahren. Das erste Mal so klar 2010, da gab es auch schon mal einen Inselstreit, über der eskaliert ist und bei dem dann China vor allen Dingen den Exportstopp von seltenen Erden genutzt hat als Druckmittel. Insofern, man beobachtet das in Japan schon seit längerem und hat auch versucht, sich deshalb anders aufzustellen. Die sicherheitspolitische Seite hatten wir schon diskutiert, aber auch wirtschaftspolitisch versucht sich Japan anders aufzustellen, kritische Abhängigkeiten von China zu reduzieren. Also zum Beispiel der Bereich seltene Erden ist ein Bereich, den Japan sehr vorantreibt.
Und wie will man sich unabhängiger machen von China, wenn es um seltene Erden geht?
Japan investiert in verschiedene Projekte, beispielsweise mit Australien und Malaysia hat man ein Projekt aufgestellt, wo die japanische Regierung auch massiv investiert, um es zu ermöglichen, seltene Erden komplett ohne China in den Lieferketten zu importieren. Mhm. Also da versucht man, sich unabhängiger zu machen gegenüber China und sicherheitspolitisch besser aufzustellen, dass man gewisse Handlungsmöglichkeiten hat.
Okay. Und gibt es auch Abhängigkeiten umgekehrt, also dass Japan über Güter verfügt, die sie ebenso als Druckmittel einsetzen könnten gegenüber China?
Ja, das ist tatsächlich im japanischen Denken ein ganz wichtiger Faktor. Man versucht zu identifizieren, welche Technologieabhängigkeiten es von chinesischer Seite gegenüber Japan gibt. Also zum Beispiel die Chipproduktion ist ein wichtiger Faktor, wo Japan schon in bestimmten Bereichen Schlüsseltechnologie hat und auch Schlüsselindustrie hat. Mhm. Und diese Abhängigkeiten will man natürlich auch gegenüber China nutzen.
Wir sind gleich zurück.
Hi, mein Name ist Nils Bossert und ich absolviere zurzeit mein Volontariat bei der NZZ in den Ressorts Sport und Feuilleton. Meine bisherige Zeit bei der NZZ genieße ich vor allem, weil man jeden Tag gefordert ist und von Anfang an das Vertrauen erhält, sich in den verschiedensten Themenbereichen und Textformen auszuprobieren. Zudem profitieren meine Mitvolontärinnen und Volontäre von der großen Expertise im Haus und von den internen Ausbildungskursen. Nun sucht die NZZ bereits die nächste Generation der Volos und man kann sich wieder auf 4 verschiedene Volontariate bewerben. Unter anderem auch für eines, in dem man einige Monate im Podcast-Team verbringen kann. Den Link zu den Stellenangeboten gibt es in den Shownotes. Viel Erfolg beim Bewerben!
Sagen, Alexandra, wenn wir das nun hier alles zusammentragen. Diese hitzige Reaktion Chinas auf allen Ebenen, ausgelöst durch eine einzelne hypothetische Aussage im Parlament durch die neue Premierministerin Japans Sanae Takaichi. Wir müssen darüber reden, warum es zu dieser heftigen Gegenreaktion kommt. Was triggert China derartig?
Ja, also es ist natürlich so, dass Japan sich sicherheitspolitisch neu aufstellt, um mit den aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen umgehen zu können. Aber aus meiner Sicht ist das Narrativ erstmal, was China da hat, nicht glaubwürdig, wenn man sich die Realität anschaut. Ich hatte schon gesagt, Chinas Militärbudget ist so viel höher als Japans. China geht aggressiv in der Region um und deshalb muss man sagen, dass Japan hier eigentlich auf das schlechte Sicherheitsumfeld reagiert.
Also mit Narrativ meinst du eben diese Geschichte von dem aufkommenden neuen Militarismus Japans?
Genau, richtig, genau. Mhm. Wenn man jetzt darüber hinausgeht, was steckt dann eigentlich hinter Chinas Aufregung über diese Aussage, ist es natürlich so, dass China Taiwan ganz klar als Kerninteresse definiert und in den letzten Jahren immer wieder auch scharf auf Taiwan-Positionierungen anderer Länder reagiert hat. Also wenn man beispielsweise an den Taiwan-Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi 2022 denkt, damals hat China ja auch sehr massiv mit Militärmanövern und so weiter reagiert. Das heißt, das ist nicht ganz neu, dass China da sehr heftig reagiert.
Aber das war Takaichi wohl auch klar, oder? Also ich meine, alles, was mit Taiwan zu tun hat, wenn man da sich äußert oder positioniert, ist das wie wenn man in ein Wespennest sticht.
Ja, also sie hat diese Aussage auch erst getroffen, nachdem der Oppositionspolitiker mehrfach nachgefragt hat. Er hat schon etwas nachgebohrt. Insofern fühlte sie sich vielleicht auch genötigt, da noch konkreter zu werden, eben durch diesen Frageablauf im Parlament. Was man bei Japan noch speziell betonen muss, ist, dass Japan im Kontext von Taiwan eine ganz herausragende Rolle spielt. Japan ist ja der wichtigste US-Verbündete in der Region und ohne Japan können die USA bei einer Taiwan-Krise nicht militärisch handeln. Mhm. Und im Südwesten von Japans, in Okinawa, ist ja auch ein Großteil der US-Truppen in der Region stationiert. Was China also missfällt, ist, dass Japan und die USA in den letzten Jahren ihr Bündnis deutlich vertieft haben, dass sie neue Kommandostrukturen beispielsweise eingeführt haben und auch konkreter darüber beraten haben, wie sie mit Zwischenfällen und militärischen Eskalationen um Taiwan umgehen würden.
Aber hat Japan keine direkten Interessen, wenn es um Taiwan geht, jetzt unabhängig von den USA?
Taiwan an sich ist für die gesamte Region und auch für Japan von ganz zentraler Bedeutung. Es ist ja Teil der ersten Inselkette, die sich von Japan über Taiwan zu den Philippinen und dann bis hin zu Indonesien erstreckt. Das ist die Inselkette, die China den Zugang zum Pazifik erschwert. Mhm. Und gleichzeitig gehen um Taiwan wichtige Handelsrouten. Das heißt, für Japan ist das auch von ganz zentraler Bedeutung. Und hinzu kommt auch noch, das darf man nicht vergessen, dass Taiwan nur etwa 110 Kilometer von der nächsten japanischen Insel entfernt ist. Also es gibt auch noch eine sehr große geografische Nähe. Und deshalb ist Taiwan von ganz zentraler Bedeutung für Japans Sicherheit.
Aber gehen wir nochmal zurück zu den nahen oder sehr engen Beziehungen zwischen Japan und den USA. Die hat sich mit der Wahl von Sanae Takaichi ja noch verstärkt. Die konservative Hardlinerin und Trump verstehen sich gut. Kurz nach ihrer Wahl Ende Oktober besuchte Präsident Trump die neue Premierministerin in Tokio. Er wird hier mit allen Ehren empfangen, auf einem Podest mit rotem Teppich, flankiert vom Sternenbanner und der Flagge von Japan. Und die beiden lauschen den Nationalhymnen. Danach werden Freundlichkeiten ausgetauscht. Und Takaichi spricht von einer neuen, goldenen Ära der japanisch-amerikanischen Allianz. Und Trump findet viel Lob für die neue Regierungschefin.
Love of Japan and a great respect of Japan. And I will say that this will be a relationship that will be stronger than ever before. And I look forward to working with you. And one of the great prime ministers, I'd also like to congratulate.
Wichtig auch, danach besuchen sie noch gemeinsam den amerikanischen Flugzeugträger USS George Washington in Tokio. Was lösen denn solche Bilder in China aus, Alexandra?
Also zunächst einmal zeigen die Bilder, dass die USA und Japan ein sehr starkes Bündnis haben. Das versuchen sie auch mit solchen Bildern nochmal zu unterstreichen. Von den USA aus gesehen, wie gesagt, ist Japan der wichtigste Verbündete, wenn es darum geht, China entgegenzutreten. Und China auf der anderen Seite blickt eben mit Sorge auf die Stärke dieses Bündnisses und versucht, und das kann man über die letzten Jahre immer wieder sehen, einen Keil in das Bündnis zu treiben, also für Unstimmigkeiten zu sorgen. Also wir haben es hier im Endeffekt mit einem Dreiecksverhältnis zu tun, bei dem China immer wieder testet, wo Schwachstellen in diesem Bündnis sind, die es für sich nutzen kann. Hinzu kommt vielleicht auch noch wichtig ein weiterer Akteur, und das ist Südkorea. Ja. Vor dem Hintergrund, dass die Beziehungen zwischen China, Russland und Nordkorea, das sozusagen das nördliche Dreieck, immer stärker sind, seit 2022 vor allen Dingen, hat Südkorea sich auch immer stärker zugewendet den USA, aber auch Japan. Das heißt, wir haben sozusagen das südliche Dreieck, USA, Japan und Südkorea, das eben auch seine trilaterale Kooperation verstärkt. Und das ist China ein Dorn im Auge.
Aber eigentlich, wenn man jetzt auf diese aktuelle Krise und wie sich die hochschaukelt in seinem Tempo, in seiner Intensität schaut, dann habe ich doch ein wenig gestaunt, wie wenig Rückendeckung aus den USA, dem quasi der Schutzmacht Japans und dem wichtigsten Sicherheitspartner, eigentlich gekommen ist. Es war relativ still aus Washington zur Krise. Zumindest scheint es so. Wie lässt sich das denn erklären?
Ja, in der Tat ist es so, dass Präsident Trump und auch das Weiße Haus allgemein sich nicht sehr klar positioniert haben in dieser Krise. Es gab allerdings, wenn man jetzt aufs politische Washington schaut, schon von US-Kongressabgeordneten und Senatoren Unterstützungssignale. Also es gab Resolutionen, die Kritik an Chinas Druck geäußert haben. Aber eben was fehlte, war die klare Positionierung von Trump und dem Weißen Haus. Was dahinter steckt, ist wohl, denke ich, dass Trump ja Anfang April nach Peking reist und dabei hofft bei seinem Besuch auf ein neues Handelsabkommen mit China. Und es ist offenbar so, dass er vor diesem Besuch die bilaterale Konfrontation mit China begrenzen möchte und für möglichst gute Stimmung sorgen möchte und sich deshalb in diesem Streit nicht positionieren wollte.
Zurückhält.
Das ist natürlich für Japan durchaus ein Problem oder wird kritisch gesehen. Man hätte sich da durchaus mehr Unterstützung gewünscht von den USA.
Also, wir sehen angesichts der Verschiebungen, der Machtverschiebungen auch in der Region, dass die Bündnisse sich verstärken, um sich eben gegen die zunehmend aggressive Haltung Chinas im Süd- und Ostchinesischen Meer auch zu wappnen. Und eben vor allem auch, das vorhin gesagt, vor einem unberechenbaren Nordkorea. Die Frage aber ist letztlich, was bedeutet das für die regionale Stabilität? Sagen wir mal, wenn Japan also seine Verteidigungsfähigkeit erhöht oder selbstbewusster auftritt.
Ja, also ich meine, der größte Faktor, der für Instabilität in der Region sorgt, ist, muss man eben sagen, China mit vielleicht Nordkorea und Russland noch ein Stück weit. Aber vor allen Dingen Chinas militärisches Aufrüsten und militärisches Vorgehen in der Region sorgt ja für Instabilität. Mhm. Und man muss sagen, dass dem ja auch etwas entgegengestellt werden muss, aus japanischer Perspektive, aber auch aus Perspektive vieler anderer Länder in der Region. Denken wir mal an die Philippinen, die ja auch unter massivem Druck stehen von chinesischer Seite. Das heißt, es gibt durchaus einige Länder, die das gar nicht für so schlecht halten, wenn Japan auch eine größere sicherheitspolitische Verantwortung in der Region übernimmt und dieser chinesischen Dominanz etwas entgegenstellt.
Kann man also sagen, die chinesisch-japanische Krise ist letztlich ein Symptom der tiefgreifenden geopolitischen Verschiebungen im Indopazifik?
Ja, ich würde das schon sagen. Man sieht hier ein Verhärten, wie gesagt, einerseits der Kooperation zwischen China, Nordkorea und Russland und auf der anderen Seite von den USA und Japan, auch Südkorea, auch anderen Ländern. Das heißt, hier bilden sich neue Fronten und verstärken sich auch die Spannungen zwischen diesen beiden Lagern.
Wie kommen denn Japan und China wieder aus der Krise? Hast du da eine Prognose, Alexandra?
Also ich glaube jetzt erstmal, bis der Gipfel zwischen Trump und Xi stattfindet, wird sich erstmal wenig ändern. Was danach passiert, ist noch offen. Es kann sein, dass China zwischendurch etwas bessere Beziehungen auch mit Japan sucht, vor allen Dingen, wenn die Spannungen mit den USA ansteigen. Aber die strukturellen Spannungen zwischen Japan und China werden vermutlich fortbestehen. Das heißt, es bleibt ein schwieriges Verhältnis mit gewissem militärischen Eskalationspotenzial auch.
Das wünschen wir uns alle nicht, dass noch ein kriegerischer Schauplatz mehr hinzukommt auf dieser bereits sehr unruhigen Welt. Aber ich danke dir herzlich für deine Einschätzungen nach Berlin, Alexandra.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit der Politikwissenschaftlerin Alexandra Sakaki. Sie ist Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik in Ostasien bei der SWP, der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Mein Name ist Marlin Oehler. Über Feedbacks, Anregungen und Inputs freue ich mich. Schreib mir einfach eine Mail auf geopolitik@nzz.ch. Und wer noch mehr erfahren will über die wachsenden Spannungen in Ostasien, dem sei an dieser Stelle die Lektüre meiner geschätzten Kollegen von NZZ Pro empfohlen. Den Link zum Abo findet ihr in den Shownotes. Und nächste Woche hier im Studio dann wieder mein Buddy David Vogel. Ich hoffe, er kommt gut erholt zurück vom Skifahren. Macht's gut und bis bald.